Guten Morgen miteinander. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema. Also ich sage es von meiner persönlichen Seite her. Und wir lesen auf der ersten Folie gleich eine wunderbare Verheißung. Ich sage euch, die hat mich seit meiner Bekehrung vor 40 Jahren etwa nie mehr losgelassen. Und ihr wisst, dass ich praktisch eigentlich nichts mehr lesen kann. Und darum wird Annelies, meine Frau, immer die Folien lesen, also die Predigt, also die Bibeltexte. Und jetzt lesen wir also, jetzt hören wir ersten an einen Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 2, nach der Zürcher Übersetzung.
Also es ist 1, Vers 4. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk zur Folge haben, damit ihr vollkommen und ganze Leute seid, die in nichts einen Mangel zeigen.
Genau, und was mich da besonders fasziniert, diese vier Punkte, habt ihr da schon gelesen? Das vollkommene Werk, vollkommen Werk. Werk heißt, es geht etwas. Oder das ist nicht nur ein Wort, wo nichts passiert. Und nachher, damit ihr vollkommen seid, also man muss es noch richtig verstehen, im Griechischen steht da Telos, Ziel. Also das heißt eigentlich Ziel, Ziel entsprechend oder zielgerecht. Es ist also nicht nur gemeint, mein Zustand als Mensch, sondern vollkommen im Blick, ich erreiche das Ziel. Und ganze Leute seid, das ist das, was mir immer geholfen hat. Ganze Leute. Und nachher, die keinen Mangel haben, dass du sagen kannst, es fehlt überhaupt nichts. Oh, das ist doch ein wunderbarer Zustand. Und man kann natürlich sagen, vollkommen sein ohne Mangel oder vollkommen sein, kann auch sagen, unversehrt. Wirklich ganz. Habt ihr das schon mal erlebt, dass du schauen kannst und sagst, mein Leben ist einfach original, so wie Gott es gedacht hat. Eine krass gute Verheißung. Aber die Frage ist eben, wie bewerten wir so eine Verheißung? Also, wie nimmt man das an? Das ist ja immer die Frage, ja, wie reagieren wir jetzt auf solche Verheißungen, oder? Es hat auch eine persönliche Seite. Und ich sage jetzt, wenn ich gut weg bin, super gute Verheißung, wunderbar. Wenn ich es im Leben drin wieder mal erlebe, dann denke ich, ja, schon noch schöne Theorie. Aber die Frage, wie setze ich es um in der Praxis, das ist dann manchmal eine andere Sache. Und das müssen wir auch akzeptieren. Wir sind ja so, dass wir dann manchmal sagen, ja, eine wunderbare Verheißung, aber die Frage ist, wie setze ich es um? Und es gibt wirklich Leute, die sagen, wenn ich so eine Verheißung lese und sie dann mein Leben betrachten, dann löscht es ihnen ab. Bei den schönsten Verheißungen. Da sagen wir, also, das macht doch kein Jünger Jesu, oder? Aber es ist die Realität im Leben. Und wir müssen mal lernen, wirklich auch unser Leben von allen Seiten her mal selbst zu reflektieren. Wisst ihr, wenn ihr in einen Führungskurs geht, wie ein guter Chef sein muss, dann ist das der Hauptpunkt, er muss sich selber reflektieren. Machen wir das als Jünger Jesu? Gut, aber wir wollen jetzt den Predigttext mal lesen. Interessant ist ja, in welchem Zusammenhang dieser Text steht, diese wunderbare Verheißung. Und wir lesen jetzt die Verse vorher und nachher, also Jakobus 1, 2 bis 8.
Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel an euch sei. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden.
Jetzt kommen wir zum Thema der Predigt. Also wie wächst mein Glaube? Und im Text steht es ja drin von der Bewährung des Glaubens oder eben zweiter Hinweis, wenn wir beten, sollen wir nicht zweifeln. Ihr wisst, dass wenn euer Glaube sich bewährt, dass das Geduld wirkt. Und wir haben auch noch ein paar Begriffe drin in diesem Text. Also wenn man dann von Geduld redet, kann man auch übersetzen Ausharren oder Standhaftigkeit. Oder auch wenn wir lesen von Anfechtung oder von Bewährung, kann man auch sagen, ist Erprobung, so wird es auch übersetzt. Ein bewährter Glaube ist einer, der wirklich echt ist, der lebt, der sich wirklich bewährt, das heißt, da hat es Auswirkungen. Und die nächste Frage ist, wenn wir jetzt auf der nächsten Folie lesen, wie wächst mein Glaube? Und wenn wir es jetzt vom gelesenen Text her anschauen, dann hätten wir zwei Antworten. Und ihr fragt euch vielleicht, warum bringt er immer diese doofen Fragen, oder? Aber ich gebe euch ja den Text ab. Mir ist es ein Anliegen, dass ihr diese Texte selber mal durchlest und selber darüber nachdenkt. Und da merkt man diese zwei Punkte schon heraus. Der erste ist nämlich die ganze Unterweisung über die Anfechtungen, dass die Freude machen sollen, und hinten nach der ganze Bereich Zweifel. Aber immer mit Verheißungen, wenn man die Ziele anschaut, wie Gott das sieht, dann sieht man immer ganz wunderbare Verheißungen, aber auf der anderen Seite auch unseren Lebensbereich. Und darum gebe ich euch auch wieder die Texte ab. Ich habe sie draußen aufgelegt, oder wenn ihr ein PDF wollt, weil es ist entscheidend wichtig, dass ihr euch selber mit dem Wort Gottes befasst. Also was Andreas Bergesloff da gesagt hat, dass sich ein Christ 2 Minuten lang mit Gott umgibt oder daran denkt im Tag, oder? Das ist absolute Katastrophe. Das gibt nie einen Jünger, der wächst, mündig wächst. Versteht ihr? Das heißt, ich mache selber Schritte. Und ich persönlich bin da extrem in dem gewissen Sinn, weil ich weiß, ich kann 100-mal in ein Gebet gehen und die anderen fragen, sie beten, aber wenn ich selber den Schritt nicht tue, dann komme ich nicht weiter. Und darum sind meine Predigten auch immer so, dass man sich überlegen muss, wie steht es denn in meinem Leben? Das Ziel ist, dass ich den persönlichen Glaubensschritt tun kann, dass ich sagen kann, ich will nahe zu Jesus. Oder? Und das ist ein Schritt, den nimmt uns niemand ab. Versteht ihr? Und darum, diese Fragen sollen euch nicht plagen, sondern anregen zum Überdenken, hey, wo stehe ich dann? Gut, wir gehen jetzt weiter. Diese zwei Antworten schauen wir jetzt an. Erster Bereich, dieser Bereich machen dann die Anfechtungen Freude. Annelies liest jetzt nochmals diesen Vers 2.
Also zuerst kommt jetzt ja Jakobus 6 bis 8, er bitte aber im Glauben.
Nein, muss.
Nochmal vorher. Nochmal alles.
Nein, 2 bis Folie 8.
Noch. Fragen zum Überdenken, welche zwei Antworten kommen im Predigt?
Ja, genau, nächste Folie, ja.
Ich weiß nicht wo. Ja.
Also der Text, wo der Titel heißt...
Ja, ist gut. He? Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Übersetzung Gute Nachricht. Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet.
Genau, und jetzt die Frage 1, wie bewerten wir Anfechtungen? Ich meine, da gehen wir nicht groß drauf ein, aber wenn hier im Text steht, erachtet es als lauter Freude oder nach der guten Nachricht, das ist die reinste Freude. Gut, jetzt muss man noch übersetzen, Anfechtung wird übersetzt als Versuchung, aber es ist eigentlich im Sinn einer Prüfung. Prüfung, oder? Und normalerweise ist ganz klar, im Leben drin sagen wir das eher negativ. Die könnte ich jetzt gut sein lassen, den ganzen Bereich. Aber Anfechtung oder Versuchung im Sinne von Prüfung hat eine völlig andere Bedeutung. Wenn wir jetzt die zweite Frage überlegen, wenn wir uns überlegen, wann haben wir Freude bei Prüfungen oder wenn wir jetzt das von der Schule her oder von der Ausbildung her anschauen, überlegt euch einmal, wann habt ihr Freude bei Prüfungen?
Nie.
Was meint ihr?
Einfach nie.
Ja, wenn sie vorbei sind, oder? Und ich habe noch keinen erlebt, wenn er sie bestanden hat, hat jeder Freude. Wirklich. Und wenn du dann noch das Diplom in den Händen hast, was ist das Diplom, das Zeugnis, den Fähigkeitsausweis, vielleicht den Führerausweis, wenn du die Autoprüfung bestanden hast? Also ich habe noch keinen erlebt, der dann Frust hat. Der hat Freude. Warum dann? Jede Prüfung, die du bestanden hast, das bestätigt ja deinen Wert. Ich habe etwas erreicht, versteht ihr? Ich bin gut, ich habe es geschafft. Und das stärkt unglaublich unsere Motivation oder auch unseren Selbstwert. Da könnt ihr hingehen, wo ihr wollt. Und in der Schule verstehen wir das, aber im Geistlichen. Aber grundsätzlich, wenn man so Freude hat, oder? Ich entsinne mich zum Beispiel, als ich mein Ingenieurdiplom in die Hände bekam, oder? Da hat man 3 Jahre intensiv gearbeitet. Da hast du doch einfach Freude, Riesenfreude. Hast du etwas erreicht. Und ich habe dann auch noch den Notenausweis bekommen. Und wisst ihr, was da drin gestanden ist? Haben meine Kollegen gesagt, spinnst du? Erste Zeile Deutsch, eine 6. Der Deutschprofessor hatte an dieser technischen Hochschule, der hatte Riesenfreude an mir, oder? Und dann die nächste Note, irgendwie Mathematik, Hauptfach als Maschineningenieur. Und da hatte ich eine 3. Aber versteht ihr, ich habe das Ganze doch bestanden. Im Schnitt hatte ich über eine 5, oder? Was spielt jetzt diese 3 für eine Rolle? Ich weiß, da bin ich ein bisschen schwach. Gehört auch zur Selbstreflexion, wenn du sagst als junger Jesu, in diesem Bereich bin ich sehr, sehr angreifbar. Gut, ich weiß, damals der Dreier in der Mathematik, der hat ja eine andere Ursache. Ich wurde einfach abgehängt, wisst ihr? So einfach in einem gewissen Stadium bin ich nicht mehr weitergekommen. Ich hätte es ja wieder lernen können, aber ich habe einfach abgehängt. Das hatte seine Gründe. Ich entsinne mich an eine Situation, da waren wir auch in einer so schwierigen Mathematikprüfung und ich bin so nicht rausgekommen, da habe ich gedacht, komm, ich gebe den Zettel ab. Bin früher raus, oder? Und alle Kollegen waren geschockt, was, der geht früher raus, schon fertig. Aber wisst ihr, was ich hatte? Ich hatte viel wichtigere Termine. Ich war genau in dieser Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Aber wichtig, das müsst ihr jetzt im Herzen haben, ich habe etwas erreicht, wenn ich eine Prüfung bestanden habe. Und so ist es bei den Anfechtungen. Und wenn ihr jetzt die nächste Folie anschaut, da habe ich euch den Wirkungsablauf beschrieben. Annelies, du kannst nochmals diese Verse lesen. Das Ziel der Anfechtung. Oder wie Gott das Ziel sieht.
Und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel an euch sei.
Genau. Wir haben also Anfechtungen oder Prüfungen, Versuchungen, erster Punkt. Zweiter Punkt, der Glaube wird geprüft. Dritter Punkt, der Glaube wächst aber, der entwickelt sich. Und dann Geduld oder Standhaftigkeit, das ist die Folge. Wisst ihr, wenn man so standfest ist, du glaubst, der Glaube wächst und du wirst standfest, es kann dich nicht erschüttern. Weil du so Jesus erlebst, oder? Dann kommst du eben, ja, wir verändern uns zu ganzen Leuten. Versteht ihr den Wirkungsablauf? Und wenn ihr jetzt das in der Schule anschaut, Schule, Ausbildung, wenn du es dort anschaust, hast du genau den gleichen Wirkungsablauf. Wenn du jede Prüfung einfach bestehst, dann hast du am Schluss den Doktortitel. Mit jeder Garantie. In deinem Fach, wo du bist, du musst nur alle Prüfungen bestehen, machst den nächsten Schritt, die nächste Prüfung, nächster Schritt, nächste Prüfung, Schluss hast du einen Doktortitel. Müssen mal diese Doktoren fragen, die haben es so erlebt. Klar, wir schauen jetzt weniger den Weg an, aber das Prinzip stimmt. Und die, auf der nächsten Folie habe ich dann aufgeschrieben, die Frage ist ja dann bei uns, ja, aber bestehe ich dann die Prüfungen? Anders ausgedrückt, gibt es dann im Leben eines Jüngers einen Doktortitel? Also wenn wir, Jakobus 1, wir nehmen, das ist der Doktortitel. Dass du ans Ziel kommst, vollkommen, ohne Mangel, ganze Leute. Aber jetzt gibt es auch eine Verheißung, wo es eigentlich 1. Korinther 10, 13, wo eben gesagt wird, wir können eigentlich jede Versuchung bestehen.
Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Wichtig, Gott prüft nicht unsere intellektuellen Fähigkeiten, sondern nur unser Vertrauen und Nähe zu ihm.
Genau, das ist der große Unterschied. Wenn es um den Doktortitel geht in Ausbildungszielen, da musst du wirklich intellektuell viel schaffen, da musst du fit sein. Aber wenn du jetzt das als Jünger Jesu anschaust, um was geht es da? Die Prüfung ist nur immer, bin ich nah bei Jesus? Erlebe ich seine Nähe? Glaube ich? Und das kann jeder. Die andere Seite ist natürlich, ich bin weit weg vom Herrn. Aber versteht ihr, das hilft mir enorm in diesen Anfechtungen drin. Wenn ich dann überlege, wie komme ich weiter, dann geht es nur darum, bin ich nahe bei Jesus? Bin ich jetzt eine Rebe an ihm? Oder bin ich weit weg? Und interessant ist, wenn wir jetzt in den zweiten Bereich gehen, dort wird das extrem betont, also der ganze Bereich Zweifel im Leben eines Gläubigen, da geht es um diese zwei Seiten. Aber jetzt gehen wir weiter, die nächste Folie.
Mangel an Weisheit, Jakobus 1, 4 und 5. Damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel an euch sei. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, und der jedermann gerne gibt und niemanden schielt. So wird sie ihm gegeben werden.
Genau, das ist nochmals Vers 4 zu Vers 5. Und das ist auch wieder so ein Hinweis, den ihr mal zu Hause überdenken müsst. Wenn man diesen Unterschied sieht, einerseits Vers 4, da ist kein Mangel an euch. Und im nächsten Vers sagt er, wenn aber jemand von euch Mangel an Weisheit hat, da stehst du also, wie geht das zusammen? Zuerst kein Mangel, ganze Leute, und dann, wenn aber jemand Mangel an Weisheit hat. Wisst ihr, was da wieder gezeigt wird? Das ist das Leben. Wie wir es erleben, dass wir dann eben lernen müssen, das kann es ja geben. Wisst ihr, und da gibt es manche Christen, die sagen, ja, aber ein Christ sollte doch nie Mangel an Weisheit haben, er hört ja immer die Stimme des Herrn. Johannes 10, ihr hört die Stimme des guten Hirten. Aber die Realität ist ja ganz anders und die Bibel, das ist, finde ich gut, dass sie sehr darauf hinweist, das Ziel ist, ihr könnt ganze Leute sein, Jesus will euch dahin führen, aber wenn ihr doch mal Mangel habt, dann bitte doch darum, Gott gibt doch. Und versteht ihr, es ist so wieder ein Spannungsfeld, da geht es nur um die Umsetzung. Aber da bin ich doch so froh, dass ich das nicht verstecken muss. Sagen muss, ja, das sollte nicht sein. Ja, es ist, ich habe Mangel an Weisheit, ich muss es nicht verstecken, ich gehe den Weg vorwärts und der heißt Gott bitten. Und Gott gibt ja Weisheit, das ist die nächste Folie, lesen wir die.
Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangeln, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht.
Genau, also das Wunderbare, die Verheißung, ich kann beten oder Gott bitten um Weisheit und da geht es dann wirklich um die göttliche Weisheit und nicht um menschliche Weisheit. Und ist doch interessant nach der Übersetzung, nach der guten Nachricht, dass wenn wir so etwas erleben, wo ich einfach nicht weiß, was ich tun soll, versteht ihr, das ist auch so ein Mangel, wo ihr einfach nicht wisst, was ihr tun sollt und es heißt, bitte Gott, der ohne weiteres gibt, versteht ihr, ohne, er gibt allen, er gibt jedermann, er gibt ohne Vorwürfe. Also was da im Text zum Ausdruck kommt, ist doch wunderbar. Und wenn man das überlegt, dass Gott dann immer gibt, dass er schenkt, ohne Vorwürfe, ist wunderbar. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das hilft mir enorm, oder? Wo der verlorene Sohn dann gemerkt hat, ich verhungere ja da bei den Säuen, oder? Dann hat er plötzlich überlegt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, dass ich gegen den Himmel und gegen den Vater gesündigt habe, oder? Dass er das überlegt. Aber Auslöser war die Situation vom Hunger bei den Schweinen. Und dann geht er hin. Und nachher, was sagt der Vater? Wenn wir dann da in Lukas 15 lesen, der Vater im Gleichnis heißt es, er sah ihn von Weitem und es jammerte ihn. Krass, es jammerte ihn. Der Vater hat doch gedacht an den Sohn, der verloren ist. Und die Haltung des Vaters, es jammerte ihn, es hat ihn beelendet. Und dann heißt es, er lief auf ihn zu, umarmte ihn und küsste ihn. Und versteht ihr, das ist Gott, wenn er seine Weisheit uns gibt. Und natürlich in der Anfechtung denkst du, ist dir das manchmal so verfinstert, dass du den liebenden Vater gar nicht mehr siehst. Aber dann geh mal Lukas 15 lesen und dann siehst du, es jammerte ihn. Das hilft mir persönlich viel, versteht ihr? Und jetzt steht da nachher noch, er bitte aber ohne Zweifel. Schauen wir diesen letzten Punkt noch an.
Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen.
Genau. Und es ist interessant, dass in Jakobus 1 dieser ganze Bereich Zweifel so ausgelegt wird. Und krass ist schon da Vers 7, dass es dann heißt, der denke nicht, dass er etwas empfangen werde. Und vorher heißt es doch gerade, Gott gibt allen, ohne Vorwurf. Er wird die Weisheit empfangen, er wird sie ihm geben. Vers 5, oder? Total wunderbare Verheißung. Wir sehen den liebenden Vater, der geben will. Und zwei Verse später steht, der denke nicht, dass er etwas empfangen werde. Das ist auch ein krasser Gegensatz, oder? Wie kann das innerhalb im gleichen Abschnitt stehen? Aber wir sehen, was steht drin? Zweifler. Der Zweifel, also und man, wenn man das liest, Vers 8, ein Zweifler ist unbeständig, oder man kann auch sagen zwiespältig, wankelmütig. Oder im Griechischen, wenn man es dort anschaut, heißt es eigentlich ein Mann mit zwei Seelen. Also die Psychos, oder? Psyche, kennen wir Seele? Zwei Seelen. Warum jetzt das? Aber versteht ihr, der Zweifel, ich habe euch nachher das aufgeschrieben auf der nächsten Folie, dass ihr einfach die Sachen mal vor euch habt. Alice, kannst du das mal noch vorlesen?
Zweifel stellt Gott und seine Güte in Frage. Zweifel zerstört unsere Gemeinschaft mit Gott. Zweifel ist Unglaube. Zweifel ist die Ursünde. Gott meint es gar nicht gut mit euch. Er will euch bloß niederdrücken.
Genau. Also Zweifel ist immer dieser Hauptpunkt, dass ich die Liebe Gottes gar nicht mehr sehe. Die Strenge schon noch vielleicht. Die Strafe, das Gericht schon noch. Aber die Güte wird in Frage gestellt. Und merkt ihr, dass das sehr schnell in unserem Leben geschehen kann? Wenn man das überlegt, wo stelle ich die Güte Gottes in Frage? Aber klar, wenn man es jetzt vom Prinzip her anschaut, biblisch gesehen, ist natürlich der Zweifel die Ursünde, es ist Unglaube. Das ist ganz klar, dass man irgendwo die Seite Gottes in Frage stellt und nicht mehr glaubt. Aber was das für uns persönlich heißt, dass ich dann überlege, was bedeutet das für mich? Und das ist die nächste Folie. Und jetzt kannst du noch mal vorlesen.
Unser Glaube wächst, wenn wir Zweifel in unserem Leben ausräumen. Wo zeigt sich Zweifel in meinem Leben? Erstens, Prinzip Meereswoge. Wechselbar zwischen Vertrauen und Misstrauen. Zweitens, Blockaden. Wo bete ich gar nicht mehr um Weisheit? Drittens, wo habe ich innerlich aufgegeben? Wo suche ich nicht mehr? Viertens, unerfüllte Erwartungen. Fünftens, Wurzeln der Bitterkeit. Und sechstens, kein Hungern und Dürsten.
Genau, also die Frage ist ja, wenn wir merken, der Mensch, wir haben zwei Seelen, zwei Seiten. Einmal kann ich im Glauben leben, einmal nicht. Und das hat eine persönliche Seite. Und wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann ist auch da die Selbstreflexion wichtig. Dass wir das bei unserem Leben auch mal anschauen. Und wenn wir dann diese Punkte mal merken und ausräumen, wirklich vor den Thron der Gnade gehen, dann hilft uns da Jesus schon. Aber die Frage ist, lasse ich das überhaupt zu, dass ich ehrlich über mich nachdenke? Wirklich ganz ehrlich. Und ich habe jetzt diese Punkte aufgeschrieben, die sind von mir. Ihr könnt vielleicht andere herausfinden, aber die Frage ist, erkenne ich dann diesen Zweifel in meinem Leben? Und das kann sehr verschieden sein. Und das Prinzip Meereswoge, sage ich jetzt von mir, also wenn ich dann merke, in einem Lebensbereich irgendwo gewisse Zeiten, da glaube ich, da vertraue ich und andere Zeiten wieder nicht, dann sage ich, halt, stopp, das ist das Wesen vom Zweifel. Auf der persönlichen Ebene, sage ich jetzt. Ich erkenne es vielleicht nicht sofort als Unglaube, aber im Prinzip ist es dort. Oder Blockaden, was ich auch schon erlebt habe, dass ich blockiert bin und ich bete schon gar nicht mehr um Weisheit. Warum eigentlich nicht? Typisches Kennzeichen von Zweifel. Oder dritter Punkt, wo habe ich innerlich aufgegeben? Wo suche ich einfach nicht mehr? Also es ist das Zeichen von Resignation. Resignation heißt ja, du hast eine Situation, einen Zustand, der dich blockiert. Du machst, da kannst du keine Schritte mehr tun. Also die Situation sagt, du bist blockiert. Und die Frage jetzt als Jünger Jesu, mache ich jetzt da noch Schritte, dann hätte ich Hoffnung. Mache ich aber keine Schritte mehr, ist es Resignation. Und das ist schon Zweifel. Warum glaube ich da nicht? Warum vertraue ich nicht? Oder unerfüllte Erwartungen. Also das müssen wir auch ganz ehrlich sein. Du hast vielleicht jahrelang um etwas gebetet und es passiert nichts. Also der ganze Bereich, wenn du um Heilung betest jahrelang und Gott heilt einfach nicht, das musst du auch thematisieren. Wird da Zweifel gesät, also deine doppelte Seele genährt, oder bist du da nahe beim Herrn? Oder Wurzeln der Bitterkeit, das ist auch so ein Bereich, wo ich innerlich bitter bin, da sage mir keiner, dass da nicht der Zweifel anhaften könnte. Also das ist ganz klar. Oder ich frage mich schon manchmal dort, wenn ich einfach nicht mehr die Nähe Jesu suche, also wenn ich keinen Hunger mehr habe, kein Suchen mehr, oder? Das heißt da in Matthäus 5, glückselig ist, der nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Oder der soll gesättigt werden. Aber überleg mal, das ist die Hauptfrage, wenn man überlegt, wie stehst du jetzt am Morgen auf? Ist dieser Hunger da? Überhaupt die grundsätzliche Frage, will ich als Jünger Jesu leben? Ist das wirklich das Zentrum in deinem Leben? Und ich habe gemerkt, wenn der Hunger oder das Suchen nach der Gerechtigkeit Gottes oder das Suchen nach der Nähe zu Jesus, wenn die nicht da ist, dann ist schnell mal irgendwo einfach, dann lebt man halt einfach, oder? Und die geistliche Nähe, das ist nicht da. Und ich meine, klar, wenn es dann Anfechtungen gibt, dann beginnt man vielleicht wieder eher zu suchen. Das ist ja genau der Effekt. Da kann ich auch sagen, da werde ich wachsen. Aber ich sage einfach, die Selbstreflexion, wie lebe ich als Jünger Jesu, die ist entscheidend wichtig. Und dass wir dann eben auch einmal anschauen, wo sind dann Wurzeln für meinen Zweifel? Und sag mir jetzt nicht, das sollte nicht vorkommen, oder? Das ist Realität. Ihr könnt doch hinschauen, ja, ich habe diese zwei Seiten, dass ich manchmal vertraue und manchmal überhaupt nicht, mit allen diesen Varianten, die wir da gelesen haben. Aber die Frage ist dann, mir hilft, dass ich sage, ja, das habe ich. Und dann gehe ich halt zum Thron der Gnade. Und da komme ich doch weiter, wenn ich auch mal ehrlich bin, dorthin zu schauen, wo es mich blockiert. Und ich mache das nicht nachher, dass ich einfach 10 Jahre lang das Opfer bin und sage, Opfer, ja, ich bin ein Armer, ich erlebe es nicht, das wäre dann total das Falsche, sondern ich sage, ich sehe, wo ich stehe, aber dann will ich doch zu Jesus gehen. Und wir wollen diese Verheißung da aus Hebräer 4 noch lesen, Hebräer 4, 15 und 16, wo es so wunderbar ist, wir haben doch die Zuversicht, hinzutreten zum Thron der Gnade, egal wo ich dann stehe. Und ich sage, ich schaue regelrecht darauf, wo sind dann in meinem Leben Wurzeln vom Zweifel, so Sachen, wo ich auf die andere Seite klicke. Und da merkt man plötzlich, der Jesus zeigt es ja. Und ich kann doch Schritte tun. Ich will doch zum Thron der Gnade hinzutreten. Er versteht mich ja. Und Anis wird jetzt euch diese Verheißung noch lesen.
Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.
Amen. Wir möchten schließen. Ich möchte euch einfach, wir machen keinen Aufruf, sondern ich möchte euch aufrufen, die Sache zu studieren in der Bibel. Vielleicht auch abzuschreiben. Dann macht ihr es persönlich. Und ich garantiere euch, ihr werdet wachsen im Glauben. Amen.